Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Pop in der Elbphilharmonie. Solange Knowles gibt sich in Hamburg die Ehre. Außerdem, warum die Kulturstaatsministerin nicht von ihrer teuren Kunstscheune lässt und der Designer Luigi Colani ein ewig Pubertierender war. Solange Knowles, 2016 wurde die Amerikanerin zur gefeierten Anti-Trump-Ikone, die sich mit ihrer Platte A Seat at the Table für Frauenrechte und gegen Rassismus positionierte. In diesem Frühling kam ihre Platte When I Get Home heraus. Einen Ausschnitt gibt's zu hören hier in Fazit, bevor wir nach Hamburg schalten. Denn dort hat die 33-jährige Grammy-Gewinnerin, die sehr eigensinnig immer alle Fäden für ihre Musik in der eigenen Hand hält, ein Programm präsentiert, das sie Witness nennt und in der Elbphilharmonie präsentiert. Aus When I Get Home von Solange Knowles. Juliane Reil war für Fazit in der Show Witness im ausverkauften großen Saal der Elbphilharmonie. Witness heißt ja übersetzt Zeuge bzw. Zeugin. Auch heute Abend war sie also politisch unterwegs?
Ja, und ich durfte Zeugin dieses politischen Abends werden. Die Bombe ging mit dem Song FUBU, kurz für For Us By Us, hoch, würde ich sagen. Ein Song aus ihrem Album, aus ihrem vorletzten Album A Seat at the Table, mit dem sie ihre Community, die Black Community, adressiert. Und das hat sie auch heute Abend getan. In diesem Song singt sie nämlich immer wieder die Zeile This shit is for us. Das hier ist für uns. Und heute Abend hat sie eben einzelne Persons of Color aus dem Publikum angesungen, ist auch ins Publikum selbst gegangen und hat mit einzelnen Personen da getanzt zu diesem Song. Und genauso hat sie das auch 2017 bei einer Live-Show im New Yorker Guggenheim Museum gemacht. Der Auftritt damals in den USA hatte natürlich einen anderen geschichtlichen Hintergrund. Das lässt sich jetzt nicht so ohne weiteres auf ein europäisches Konzerthaus in Deutschland übertragen. Aber in beiden Fällen ging es ihr wohl darum zu sagen, dass es Orte sind, an denen die Kunst einer schwarzen Frau immer noch eine Seltenheit ist und das Publikum überwiegend weiß ist. Das heute Abend, das war ein starkes Statement und Black Empowerment, wofür Solange Knowles steht.
Ging denn dieser Abend so weiter oder war das der große Beginn?
Das war der große Beginn und es ging weiter mit anderen Songs wie Don't Touch My Hair, auch aus dem vorletzten Album. Aber ich würde sagen, im Vordergrund stand ganz einfach die Musik und das ist eben kein Mainstream-Pop, sondern Songs, die sich zwischen psychedelischem Soul, R&B, Hip-Hop und Jazz bewegt haben, insbesondere afrofuturistischem Jazz, der an Sun Ra oder die US-amerikanische Jazzmusikerin Alice Coltrane erinnert. Solange stand da mit ihrer mehrköpfigen Band auf der Bühne, alle in Pink gekleidet und neben der Band gab es ein Kammerorchester mit einer ausgewachsenen Bläsersektion. Nicht eine Tuba, sondern gleich drei standen da auf der Bühne. Sie hat also ihr Album auch umgeschrieben für die Elbphilharmonie, in andere Arrangements, andere Intros da gesetzt. Das war durchaus aufwendig. Alle waren, wie gesagt, in Pink gekleidet, sie selbst auch mit ihren zwei Background-Sängerinnen. Ja, und das waren einfach extrem gute Musiker und die warme, entspannte Stimme von Solange Knowles, die in die tiefen Lagen tatsächlich gehen kann und dann auf einmal sirenhaft in die Höhe gestiegen ist. Vergleiche mit der 70er-Jahre-Soul-Sängerin Minnie Riperton, die sind nicht umsonst und das ist unheimlich beeindruckend gewesen. Hat auch nicht so schlecht gepasst in die Elbphilharmonie, in diesen Retrofuturismus dieses Saals, die Muschel und gleichzeitig das Filmset aus einem Science-Fiction-Film der 70er-Jahre, war für mich stimmig.
Ich habe es ja gesagt, sie gilt als eine Frau, die immer alle Fäden in der Hand haben will. Das, was Sie schildern, klingt aber auch so ein bisschen, als sei es ein perfekter Abend gewesen, ohne Spontanität.
Nein, das ist, dann habe ich das nicht gut vermittelt, bis jetzt zumindest. Nein, sie hat sehr locker und gelassen gewirkt. Sicherlich ist der Abend durchchoreografiert gewesen, aber sie hat zwischendurch auch Tanzeinlagen gebracht und hat sich auf den Boden geschmissen und hat tatsächlich ja, sehr stark so die Bühne für sich eingenommen. Das wirkte nicht auf mich, als ob sie jedes Detail tatsächlich durchdacht hätte, aber tatsächlich war letztendlich die Musik heute die absolute Protagonistin, und das hat mich auch sehr gefreut, weil diese Frau ganz einfach eine Geschichte zu erzählen hat. Die Songs, gerade auf ihrem aktuellen Album, da geht es um die Frage, was schwarze Identität ausmacht, und dabei steht eben die individuelle Sicht aus ihrer eigenen Erfahrung als afroamerikanische Frau im Vordergrund. Und das ist das, was ihre Kunst stark macht, diese subjektive Sicht, weil sie sich eben nicht klischeehaft oder idealisiert die Identität eines Kollektivs da versucht abzubilden. Das unterscheidet Kunst von Propaganda und macht sie zu einer der relevantesten Musikerinnen der Gegenwart, die den Nerv der Zeit trifft, aus meiner Sicht.
Morgen gibt es das Programm, das die Elbphilharmonie als eine speziell für den großen Saal produzierte Show beschreibt. Noch einmal, also ein Zusatzkonzert musste angesetzt werden, weil der heutige Abend so schnell ausverkauft war. Frau Ralf, verdient diese Show dieses Prädikat exklusiv, oder ist das auch als Probelauf für Solange Knowles Tournee zu verstehen?
Nun, das ist relativ spekulativ. Als nächstes wird sie nach Sydney gehen und dort im großen Opernhaus Ende Januar spielen. Kann natürlich sein, dass sie mit einem ähnlichen Programm da auftreten wird, aber nichtsdestotrotz, die 360-Grad-Bühne heute in der Elbphilharmonie ist schon eine besondere Bühne, die es zu bespielen gilt. Und heute Abend war das auf jeden Fall eine einzigartige Performance im Zusammenspiel mit dem Publikum. Wie gesagt, viele Persons of Color, viele Fans waren darunter, die euphorisch und begeistert waren. Und gerade bei dem Song Don't Touch My Hair, da brachen wirklich alle Dämme. Das Licht im Saal ging an und man hatte auch gesehen, wie die Leute aufgestanden sind und wirklich mit dieser Musik mitgegangen sind. Und insofern war das ein durchaus denkwürdiger Abend, auch für mich, die so etwas in der Elbphilharmonie noch nicht erlebt hat.
Eine so begeisterte Kritikerin wie das Publikum, Juliane Reil, nach dem ersten der beiden Konzerte von Solange Knowles in der Hamburger Elbphilharmonie. Berliner Spatzen hatten es schon von den Dächern gepfiffen. Das Museum für moderne Kunst in der Hauptstadt wird 5 Jahre später fertig als geplant und verteuert sich alles andere als unerheblich. Nachdem Kulturstaatsministerin Grütters heute dem Haushaltsausschuss des Bundestages mitgeteilt hat, dass sie 450 statt ursprünglich 200 Millionen Euro für den Bau von Herzog und de Meuron veranschlagt, hat sie am Abend mit Mitgliedern des Ausschusses gesprochen. Wladimir Balzer, wie könnte Monika Grütters die Abgeordneten überzeugen, dass es ohne immens gesteigerte Kosten nicht geht?
Naja, sie hat Gründe angeführt, zum Beispiel eine nötige Umplanung für dieses Museum der Moderne. Die Grundfläche sollte um 15% verringert werden, was relativ heftig ist, was Umplanungen nach sich zieht, was aber auch gleichzeitig auch nach sich zieht, dass man ein weiteres Tiefgeschoss einbauen muss, was wiederum beim Märkischen Sand durchaus auch einige Probleme mit sich bringt. Der Grundwasserspiegel ist auch ziemlich hoch. Also das zieht einiges nach sich. Ein weiterer Punkt sind natürlich auch Baukostensteigerungen. Wir haben ein boomendes Baugewerbe und das bedeutet auch, dass die Preise nach oben gehen, dass viele Handwerksbetriebe auch völlig ausgelastet sind. Also da kommen weitere Kosten auf den Haushalt zu. Dennoch bleibt natürlich am Ende die Frage, die auch die Haushalte noch nicht beantwortet bekommen haben bei diesem Termin heute im Kanzleramt, woher dieser immense Faktor kommt, 2,5. Aber da wird es sicherlich noch weitere Details geben in den nächsten Tagen. Es ist jedenfalls ein sehr hoher Faktor, um den sich diese Summe vergrößert.
Hamburg hielt in einem ganz anderen Stadium der Elbphilharmonie an dem Neubau fest. Warum tut die Kulturstaatsministerin das jetzt so unbedingt bei diesem ja noch in Planung befindlichen Museum?
Es gibt viele Gründe. Zum einen ist das ihr, ich sag mal, Herzensprojekt. Das ist das Projekt ihrer politischen Karriere. Alles andere hat sie ja übernommen. Das Humboldt-Forum war nicht ihr Projekt, das hat sie übernommen, das führt sie jetzt fort. Und dieses Museum der Moderne, was ja eben, wie der Name schon sagt, Kunstwerke des 20. Jahrhunderts aufnehmen soll, aus verschiedenen großen privaten Sammlungen, das ist ihr großes politisches Projekt. Das sollte im Sinne ihrer politischen Karriere nicht wirklich scheitern. Und das hat sie ja immerhin geschafft, es zu einer politischen Entscheidungsreife zu bringen. Sie hat ja damals diese 200 Millionen, das war ja damals schon vor einem Jahr eine Steigerung, durchbekommen. Jetzt scheint sie tatsächlich auch diese 450 Millionen zu bekommen, denn es gibt schon positive Signale vom Bundesfinanzministerium, von Olaf Scholz, dass diese Preissteigerung durchaus akzeptiert werden würde in der Bundesregierung. Und der andere Punkt ist natürlich die großen, alten, einflussreichen Sammler, so würde ich sie mal nennen. Zum Beispiel Erich Marx, zum Beispiel Ulla und Heiner Pietsch oder Egidio Marzona. Das sind alles Menschen, die nicht länger vertröstet werden wollen, die ihre Werke tatsächlich in diesem durchaus spektakulären Bau sehen wollen. Von Erich Marx hat man gehört, dass er sogar ein Ultimatum gestellt haben soll bis Ende des Jahres. Wenn bis dahin kein Spatenstich passiert ist, dann zieht er seine Sammlung aus Berlin ab. Und das wäre eine große Katastrophe gewesen.
Was hat die Opposition denn für Argumente gegen den Bau?
Die Opposition hat bisher eigentlich relativ wenige Argumente tatsächlich gegen den Bau als solchen. Mit dem Bau als solchen freundet man sich sehr wohl an. Heute war das ja ein Termin im Bundeskanzleramt, wo tatsächlich die Haushälter vor Ort waren. Also wohlgemerkt nicht die Kulturpolitiker, sondern die Haushälter, die haben einfach die Nachvollziehbarkeit, ich sag mal die haushalterische Nachvollziehbarkeit dieser Preissteigerung versucht zu verstehen. Und ich habe mit einem Vertreter der Opposition sprechen können, mit Otto Fricke von der FDP. Er meinte, diese 450 Millionen sind sehr viel, sind aber nachvollziehbar, kommen aber relativ spät.
Leider, und das sehe ich als den Fehler an, hätte man schon hier in dem zweiten Teil des Verfahrens, der ja schon von einiger Zeit abgeschlossen worden ist, sagen können, zwischen dem, was sich der Bund so wünscht an schönem Gebäude und dem, wie viel das kostet, ist eine Divergenz. Das dürfen wir jetzt schon mal sagen, und hätte dann zum heutigen Zeitpunkt dann gesagt, dann machst du eine Berechnung. Und die haben wir jetzt vorliegen und die ist, muss ich sagen, jedenfalls nachvollziehbar.
Soweit also Otto Fricke von der FDP, Haushälter, der erst einmal durchaus wohlgesonnen ist, sogar auch dieser Preissteigerung.
Und wie geht's jetzt weiter?
Es geht jetzt so weiter, dass am 18. November eine reguläre Sitzung des Haushaltsausschusses im Bundestag stattfinden wird. Dort werden also offiziell diese Preissteigerungen dann auch in den parlamentarischen Betrieb eingespeist, wenn man so will. Und wenn dann kein größerer Widerstand kommt, und bisher hört man da relativ wenig, dann wird das auf jeden Fall durchgehen. Es soll auf jeden Fall bis Ende des Jahres einen Spatenstich geben. Also genauso, wie sich das der große alte Sammler Erich Marx auch vorgestellt hat. Und wenn alles gut geht, wird bis zum Jahr 2026 tatsächlich dieses Museum stehen.
Wladimir Balzer über das in Planung befindliche Museum der Moderne in Berlin. Die FPÖ hat einen neuen Parteichef, denn Heinz-Christian Strache trat nach dem Ibiza-Video ab und bescherte den Österreichern damit zudem eine kurze Legislaturperiode mit der Regierungskoalition aus Rechtspopulisten und den Konservativen von Sebastian Kurz. Am letzten Sonntag im September wird also ein neuer Nationalrat gewählt. Günther Keinelsdorfer über eine vielstimmige Kulturszene, die um den zurückgetretenen Kanzlerkreis, der beste Chancen zu haben scheint, sein Amt wiederzubekommen.
Alle gegen Kurz, von links bis ganz rechts. Das ist das Motto des österreichischen Spätsommerwahlkampfs 2019. Wobei der 33-jährige Altkanzler seinen Gegnern in den letzten Wochen so manche Steilvorlage geliefert hat. Etwa mit seinem Auftritt bei einem evangelikalen Erweckungsevent in Wien. Da ließ sich Sebastian Kurz von einem glaubensstarken Einpeitscher als eine Art zweiter Messias feiern.
I think we should continue to pray for Sebastian.
Ich glaube, es ist natürlich klar, dass wir nicht nur jetzt beten für Sebastian, sondern dass wir wirklich auch in Zukunft beten sollten.
Would you stretch forth your hands?
Würdet einfach eure Hände ausstrecken.
God, we thank you so much.
Vater, wir danken dir so sehr
for this man.
Für diesen Mann.
For the wisdom you've given him.
Für die Weisheit, die du ihm gegeben hast.
For the heart you've given him for your people.
Für das Herz, das du ihm gegeben hast für dein Volk.
We pray, God, that you would give him righteous leadership.
Wir beten, dass du ihm gerechte Führung gibst.
Great wisdom.
Riesige Weisheit.
And also great protection.
Und viel Schutz.
Amen.
Dieser Auftritt bei einem Erlösungsspektakel vor tausenden christlichen Fundis hat Sebastian Kurz viel Spott eingebracht. Der Schriftsteller Franz Zobel hat das Video mit kritischem Interesse betrachtet.
Naja, Sebastian Kurz gebärdet sich vielleicht wie eine Mischung aus Hansi Hinterseer und Messias. Er ist ein unangreifbarer, schöner Politiker, den sich wahrscheinlich wahnsinnig viele Mütter als Schwiegersohn wünschen würden. Ein von der Thematik her schwer greifbarer Politiker, weil er eigentlich ein paar Standardphrasen ständig wiederholt. Das ist sehr eindringlich, das funktioniert bei der einfachen Bevölkerung. Man hat irgendwie den Eindruck, das ist ein junger Anpacker sozusagen, der tatsächlich etwas, was er auch immer wieder betont, etwas weiterbringt in unserem Land. Dass das natürlich alles so nicht ganz stimmt, ist dann wieder eine andere Sache. Aber er ist schon ein sehr guter Werbestratege im Verkaufen seiner selbst, denke ich einmal.
In sämtlichen Meinungsumfragen wird Sebastian Kurz und seiner ÖVP ein glänzender Wahlsieg vorhergesagt. Dass Kurz vor 2 Jahren die rechtspopulistische FPÖ und den Möchtegern-Korruptionisten H.C. Strache in die Regierung geholt hat, dass seine ÖVP in einem dicken Wahlkampfspendenskandal steckt, dass einer seiner Mitarbeiter unter falschem Namen geheime Dokumente schreddern ließ, all das scheint dem stets wie frisch gefotoshoppt wirkenden Ex-Kanzler nicht zu schaden. Im Gegenteil, zusammen kämen ÖVP und FPÖ aktuellen Umfragen zufolge wieder auf etwa 55%. Zu den Fans von Sebastian Kurz zählt auch die Schauspielerin Christiane Hörbiger. In einem Wahlkampfvideo spricht die Doyenne der gehobenen Fernsehunterhaltung den Ex-Kanzler persönlich an.
Ich hoffe so von Herzen, Sebastian Kurz, dass Sie triumphal zurückkommen werden. Wir wären alle so froh und stolz und glücklich, wenn Sie wieder unser kleines, geliebtes Österreich, mein Heimatland, wieder in Ihre Hände nehmen würden. Und wir werden wieder zurückkommen, ganz sicher. Alles, alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund.
Also ich habe von diesem Video gehört, aber Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich mir so einen Quatsch ansehe.
Martin Kuschei, seit kurzem Burgtheaterdirektor, will sich nicht mit Empfehlungen in den laufenden Wahlkampf einmischen. Wie man überhaupt feststellen muss, im Gegensatz zu früheren Wahlgängen halten sich Österreichs Kulturschaffende in Sachen politisches Engagement diesmal auffallend zurück. Martin Kuschei hält sich allerdings offen, ob das von ihm geleitete Burgtheater nicht demnächst doch noch in die politischen Debatten eingreifen wird. Rechnen politische Beobachter doch mit einer Neuauflage der sogenannten Ibiza-Koalition aus ÖVP und FPÖ.
Wie gesagt, ich möchte mich ungern vor irgendeinen Karren spannen lassen. Wir entscheiden das hier im Team und ich erinnere mich an die Zeiten der ersten schwarz-blauen Koalition, als hier das Burgtheater klare Stellung bezogen hat. Christoph Schlingensief war hier und hat sehr verstörende und irritierende Aktionen gemacht. Das fand ich eigentlich total gut und richtig, also würden wir auf jeden Fall wieder machen.
Christoph Schlingensief als kritischer Kreativprovokateur wird diesmal ausfallen. Bleibt vielleicht Elfriede Jelinek. Gut möglich, dass sich die Nobelpreisträgerin vom Bubenkanzler mit der harten Migrationslinie zu einem bösen kleinen Tendenzstück inspirieren lässt.
Am übernächsten Sonntag wird gewählt. Fazit mit unterschiedlichen Positionen von Kulturschaffenden vor den Wahlen in Österreich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Rektor der Frankfurter Städelschule, Philipp Pirott, wird nach fast 6 Jahren sein Amt an der Kunsthochschule niederlegen, zum 31. März 2020. Der belgische Kunsthistoriker und Kurator wird aber weiterhin als Professor für Kunstgeschichte und Curatorial Studies an der Städelschule arbeiten. Die genaueren Hintergründe des Rücktritts werden in einer Mitteilung der Hochschule nicht genannt. Der Sänger der US-Rockgruppe The Cars, Rick Ocasek, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das bestätigte die Polizei in New York. Demnach wurde der Musiker gestern in Manhattan leblos in seiner Wohnung gefunden. Antje Passenheim.
Ocaseks Markenzeichen, wirres dunkles Haar und Sonnenbrille. Bis 1987 haben die Cars 6 Alben veröffentlicht. 1988 trennten sich die 5 Musiker, kamen dann 2011 wieder zusammen und brachten ein weiteres Album auf den Markt. Erst vergangenes Jahr war die Band in die Hall of Fame aufgenommen worden. Über seine Zeit mit den Cars hat Ocasek dem Rolling Stone Magazin gesagt, es ist wie eine Lebenszeit.
Zu den größten Hits der Cars gehörten in den 1970er und 80er Jahren Songs wie Drive und Just What I Needed. Die ARD hat den Streit um das Auslandsmagazin Weltspiegel beendet. Hintergrund ist, dass der Sonntagvorabend mit dem Ende der Lindenstraße im 1. ab April 2020 neu gestaltet werden soll. Dabei gab es die Überlegung, die Sportschau direkt vor der Tagesschau auszustrahlen und den Weltspiegel auf 18.30 Uhr vorzuverlegen. Nun teilte ARD-Programmdirektor Volker Herres mit, das komme nicht in Frage. Es bleibe beim bisherigen Sendeplatz, auch wenn das Format des Weltspiegels weiterentwickelt werde. Die ARD sei sich der Bedeutung der Auslandsberichterstattung und ihres einzigartigen Korrespondentennetzes sehr bewusst, so Herres. Die Gesellschaft für bedrohte Völker sieht die Sprachenvielfalt in Indien als bedroht an. Sie bezieht sich auf jüngste Äußerungen von Indiens Innenminister Amit Shah, Hindi zur nationalen Sprache des Landes zu erklären. Wenn das passiere, sei das ein Anschlag auf die Vielfalt der Kulturen im eigenen Land und in der Welt, kritisierte Ulrich Delius, der Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen. Hindu-Nationalisten wollten mit ihrer Sprachenpolitik die Hinduisierung des Landes vorantreiben und Minderheiten weiter ausgrenzen. Nach Angaben der Menschenrechtler gibt es in Indien laut Verfassung 22 Hauptsprachen, gesprochen werden aber mehr als 120.
Luigi Colani, geboren als Lutz Colani in Berlin, wo er schon mit 4 Jahren von handwerklich begabten Eltern das Löten gelernt haben wollte. Er studierte Bildhauerei, Philosophie, die Aerodynamik, Karosseriebau und wurde von der internationalen Automobilwirtschaft mit Aufträgen überhäuft. Heute ist der Industriedesigner der Schöpfer auch von Brillen, Biergläsern und Badewannen, im Alter von 91 Jahren gestorben. Immer orientiert am menschlichen Körper bezeichnete er seine kantenfreien Entwürfe als biomorph, arbeitete aber kaum noch in Deutschland, während er auch im hohen Alter in Japan und China hoch verehrt blieb, trotz Berliner Schnauze.
Es gibt zu viel Arschlöcher im Design und viel zu wenig Individuen. Wenn es die gäbe, würde ich sogar denen hinterherlaufen.
Luigi Colani, gestorben heute mit 91 Jahren. Axel Kufus, Professor für Design an der Universität der Künste in Berlin, ist bei uns. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Stimmt das, war Colani für deutsche Auftraggeber zu individualistisch oder war der ungehobelte Ausdruck, den wir gerade gehört haben, gekränkte Eitelkeit?
Ja, wahrscheinlich von allem etwas. Er hat ja immer sehr stark übertrieben, sein Auftreten, seine Art zu gestalten, seine Art zu reden. Es lebte immer sehr, sehr stark von der Übertreibung und zwar auch in dem nach vorne. Also nicht nur die Formen selbst waren übertrieben, sondern auch die Richtungen, die sie einschlagen sollten. Und das passt natürlich vielleicht nicht jedem in dieser Art. Da sind dann doch eher die Bilder, die er erzeugt hat, das Wichtige. Viele haben sich ja auch mit Colani, mit seinen Zukunftsstudien geschmückt, aber dann doch das eher Normale produziert.
Aber Colani war auch für deutsche Normalverbraucher so in den 70ern, 80ern durchaus eine Marke. Was war das?
Ich glaube, das war schon auch das Sensationelle. Eine Ästhetik des Begehrens konnte er erzeugen. Das heißt, diese Formen, diese übertriebenen Formen, die nach vorne wiesen, da wo in den 60er Jahren vorne zu sein schien, nämlich auch in dieser Geschwindigkeit, in diesem auf das Jahr 2000 hingehend, der Mensch als Kontrolleur der Welt, als Beherrscher der Welt, der alles im Griff hat und vor allen Dingen in der Geschwindigkeit auch immer schneller wird, dem er einen ganz bestimmten Ausdruck gab und versuchte, alles zu überformen, was es gab.
Dieses nach vorne, diese Schnelligkeit, war das vielleicht genau der Punkt, weshalb die Chinesen bis zum Schluss so von Colani begeistert waren?
Ja, es waren ja auch nicht nur die Chinesen, es waren die Japaner, es waren viele Kulturen. Ich glaube, dass diese Sprache des Organischen eigentlich auch eine Art von universeller Sprache ist. Ich sage jetzt mal das Wort etwas Geiles. Also wo Geiz nicht geil ist, sondern eigentlich das Übertriebene, das Geile ist. Dass er versucht hat, das auch mit erotischen Formen zu verquicken. Er hat dann immer behauptet, dass er nah an der Natur arbeiten würde, um dem Menschen dann Bahn zu brechen. Das ist ja ein nicht mit der Natur, sondern das ist natürlich ein von der Natur. Also profitieren, um dann eigentlich vielleicht auch ein bisschen gegen die Natur zu arbeiten. Vieles von dem wurde ja auch nie produziert, aber immer projiziert. Und das ist schon auch interessant, dass die Industrie davon profitiert hat, indem das Begehren nach höher, schneller, weiter dann bedient wurde durch viel, viel verhaltenere Formgebungen, weil sie ja auch in diesem Stil, in dieser Großartigkeit auch gar nicht irgendwie Platz in dieser Welt gefunden hätten, außer bei den Einzelstücken und bei den sensationellen Auftritten auf Messen und so weiter. Ne?
Kann man sagen, er ist Zeit seines Lebens, Zeit seiner Arbeit ein Original geblieben und wir müssen jetzt eigentlich gar nicht fragen, inwiefern er andere Designer beeinflusst hat? Steht er für sich ausschließlich?
Also ich finde, er steht schon sehr stark als eine individuelle Position dort, obwohl es natürlich auch heute Designer gibt. Ross Lovegrove, ein englischer Designer, der sehr stark mit organischen Formen arbeitet. Mark Newson, ein australischer Designer. Aber das sind sicherlich nicht seine Epigonen. Ich selber habe ihn nur mal getroffen, aber wir haben nie irgendwie zusammengearbeitet. Es sind sehr, sehr viele Leute ihm gefolgt. Er war möglicherweise sogar eine Art Guru. Er hatte ja auch große Studios, die immer wieder finanziert worden sind von der Industrie. Aber irgendwie war er doch ein einsamer Mensch. Also als ich ihn mal beobachten konnte auf einer Messe, ich glaube, es war für Textilien, wo er für irgendeine Tapetenfirma etwas gemacht hat und wo man dann doch merkte, da sitzt ein damals dann schon sehr alter Mann in seinem weißen Rollkragenpullover, den er nun einmal als Markenzeichen angezogen hat und dann wahrscheinlich auch nicht mehr ausziehen konnte. Wie das manchmal so tragisch ist, schien er dann doch relativ einsam, weil er auch recht um sich geschlagen hat. Ich glaube, er blieb immer pubertär und eigentlich in einer gewissen Weise auch unberechenbar. Obwohl das Berechnende war eben, man hat ihn eingesetzt in seiner großartigen Fantasie, sage ich mal. Und großartig meine ich jetzt auch wirklich damit, dass er aus seiner Zeit da herauskam, aber natürlich auch einen Stil einmal gefunden hatte, den er dann sehr, sehr stark auf alles Mögliche übertragen hat, sodass man eigentlich schon von ganz Weitem erkennen konnte, oh, das ist ein Colani. Sondern sein Design steht dann doch dafür, dass eine Firma sich darauf eingelassen hat, mit diesem Visionär, ich sage das mal extra in Anführungsstrichen, zu arbeiten und deswegen sich damit auch geschmückt hat, im Grunde genommen. Es gab zur gleichen Zeit Lucius Burkert, der den berühmten Satz und die berühmte Ausstellung gemacht hat, Design ist unsichtbar, also quasi genau das Gegenteil, wo es eben darum ging, auch nicht von der Welt zu leben, sondern mit der Welt zu leben und damit sich völlig anders einzuordnen. Die große Kunst des, ach, das sieht so aus, als wäre es immer schon da gewesen und nicht, wow, was ist das denn jetzt für ein fantastisches Gebilde, wohin bloß damit?
Der Berliner Designprofessor Axel Kufus über seinen Kollegen Luigi Colani, der mit 91 Jahren gestorben ist. Danke, dass Sie heute Abend bei uns waren.
Ja, vielen Dank, dass ich dazu Stellung nehmen konnte.
Gegen den Diktator in Nicaragua standen sie einst zusammen, der heutige Machthaber Daniel Ortega und der Schriftsteller Sergio Ramírez. 40 Jahre sind vergangen, seit Anastasio Somoza aus dem Amt gejagt wurde. Längst sind sich Sergio Ramírez und Ortega Spinnefeind. Burkhard Birke hat den 77-jährigen Sergio Ramírez in Managua getroffen, denn gerade ist der zweite Kriminalroman des vor zwei Jahren mit dem wichtigsten Preis, den Spanien für spanischsprachige Literatur zu vergeben hat und mit dem er ausgezeichnet wurde, auf Deutsch erschienen.
So viel vorweg. Es bedarf längst nicht immer einer Leiche, um eine spannende Kriminalgeschichte zu erzählen. In »Um mich weint niemand mehr« lässt Sergio Ramírez die Figur von Dolores Morales wieder auferstehen. Der Ex-Guerillero mit der Beinprothese ermittelt freilich nicht mehr als Inspektor der chronisch unterfinanzierten Drogenpolizei, wie noch im Roman »Der Himmel weint um mich«, sondern als Privatdetektiv. Morales hält sich finanziell vor allem mit der Suche nach Ehebrechern über Wasser, bis er von einem der reichsten Männer des Landes den Auftrag erhält, dessen verschwundene Stieftochter zu suchen. Damit entfaltet sich ein Drama, das die Abgründe einer sozial tief gespaltenen nicaraguanischen Gesellschaft aufzeigt. Sergio Ramírez.
Das Buch zeigt eine Spannung auf, die in Nicaragua vor den Protesten vom 18. April 2018 zu spüren war. Diese Spannung, dieses Unbehagen, die allmähliche Zersetzung war wie ein straff gespanntes Seil, das am 18. April zerriss. Dieses Seil war da, lag aber im Verborgenen, im Untergrund. Und der Roman steigt in diesen Untergrund der Korruption hinab.
De manera subterránea, porque la novela baja a los subterráneos del poder, de la corrupción.
Eine Rentenreform und ein schlecht gemanagter Brand in einem Naturreservat waren der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Studenten und Rentner, viele Bürger gingen gegen die Regierung des einstigen Revolutionsführers Daniel Ortega auf die Straße. Mindestens 320 Menschen bezahlten dies mit dem Leben. Daniel Ortega, an dessen Seite Sergio Ramírez, 1984 bis 1990 als Vizepräsident für eine andere Gesellschaft kämpfte, wird persönliche Bereicherung und Machtmissbrauch vorgeworfen. Bis heute klammert er sich an die Macht. Im Roman zeigt Sergio Ramírez mit dem Finger nicht direkt in Richtung Politik. Seine Abrechnung hat er in Adios Muchachos, einem anderen Werk, gemacht. Der Cervantes-Preisträger durchdringt anhand der fiktiven Figur des Miguel Soto vielmehr das dichte Beziehungs- und Korruptionsnetz der Oligarchie seines Landes einerseits und durchleuchtet die Verwinkelungen im Leben der Habenichtse andererseits. Gezeichnet wird ein authentisches, sehr detailversessenes Porträt der nicaraguanischen Hauptstadt Managua, wie es oberflächlich kaum zu erkennen ist.
Lo que la novela hace es advertir que ese mundo existe.
Der Roman zeigt, dass diese andere Welt existiert, aber nur im Untergrund und kaum an der Oberfläche spürbar ist. Die Gewalt, die Korruption, die Verbindung zwischen wirtschaftlicher und politischer Macht, daraus besteht das Drama dieses Romans.
Den Sergio Ramírez mit einer gehörigen Portion schwarzen Humors erzählt. Wie beim ersten Krimi redet auch dieses Mal Lord Dixon als Sidekick dem Detektiv Morales ständig ins Gewissen, allerdings aus dem Off. Lord Dixon, der Partner von Inspektor Morales, ist schließlich im ersten Roman ums Leben gekommen. Lord Dixon wird somit zum Alter Ego des Protagonisten. Gelegentlich fühlt man sich mit Detektiv Morales und Lord Dixon an Don Quixote und Sancho Panza erinnert. Auch mehrere teils aus dem ersten Krimi bekannte Frauenfiguren setzt Ramírez geschickt in Szene, um in die Vielschichtigkeit, das Korruptionsgeflecht und das Chaos Managuas und damit der nicaraguanischen Gesellschaft einzutauchen. Die verschwundene Stieftochter des Oligarchen soll zwangsverheiratet werden, flieht, versteckt sich. Als Inspektor Morales jedoch auf den wahren Grund für das Verschwinden von Marcella, so ihr Name, stößt, gerät er in einen akuten Gewissenskonflikt. Wie Morales den auflöst, wäre an dieser Stelle zu viel verraten. Nur so viel: Sergio Ramírez erzählt episch, mit vielen Dialogen und sehr detailgenauen Beschreibungen, ohne den Spannungsbogen zu verlieren. Zweifelsohne gehört er zu den großen Erzählern Zentralamerikas eines neuen Realismus. Die Frage, die mich umtrieb, war freilich, was hätten Morales und sein alter Ego Lord Dixon wohl zu den Straßensperren und Protesten der Studenten letztes Jahr gesagt? Sergio Ramírez gibt die Antwort.
Die hätten sich darüber lustig gemacht, dass die Studenten die Lebensbäume genannten riesigen Stahlbäume in Managua umgehauen haben. Das entspricht ihrem Humor, einen solchen Ausbruch von Jubel zu sehen, wenn so ein Riesenmetallbaum umfällt und die Leute darauf herumspringen.
Der Metallbaum als Metapher für die Mächtigen. Bisher sind nur die Lebensbäume, aber noch nicht die Oligarchen gefallen.
Der nicaraguanische Schriftsteller Sergio Ramírez.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Für 200 Millionen Euro kriegt man nicht mal eine Scheune. Die Scheune, Spitzname des geplanten Museums der Moderne in Berlin schon jetzt, wird mehr als doppelt so teuer, also nach jetzigem Stand. Kann natürlich auch noch was dazukommen, Stichwort Elbphilharmonie, geplant vom selben Architektenbüro. Nur ist die Elbphilharmonie inzwischen ein Wahrzeichen Hamburgs. Dazu wird das Museum der Moderne in Berlin wohl nicht taugen. Die Welt rechnet vor, dass das neue Museum den Steuerzahler insgesamt unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten mindestens 450 Millionen Euro kosten werde und meint, Das wird die gerade laufenden Haushaltsdebatten im Bundestag beschäftigen müssen. Und das ist keine Stilfrage. Die Scheune hat nicht viele Freunde in der Öffentlichkeit gefunden. Die Frage nach Sinn und Zweck dieses Museums muss dann neu diskutiert werden. Auch deshalb, weil es eben nicht nur die staatlichen Sammlungen der Kunst des 20. Jahrhunderts aufnehmen soll, sondern mehrere Privatsammlungen, Schenkungen, Dauerleihgaben, Leihgaben. Das gibt noch jede Menge Zoff vor dem ersten Spatenstich. Maßregelung hilft nicht weiter, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen. Paul Ingendey kritisiert in einem ausführlichen und sehr differenzierten Artikel den Bundespräsidenten und die etablierten Parteien für ihren Umgang mit der AfD, die Frank-Walter Steinmeier aufgrund ihrer fremdenfeindlichen und völkischen Tendenzen als antibürgerlich bezeichnet hatte. Alles verständlich, so der Tenor der FAZ, aber wenig hilfreich. Eigentlich gebe man den AfD-Wählern so nämlich zu verstehen, dass ihre Wünsche so illegitim sind wie ihre Sorgen. Untersteht euch, so Steinmeiers Botschaft, von dem Programm abzuweichen, das die Riege von CDU, CSU bis zur Linken zu bieten hat, schreibt Paul Ingendey und weiter, so festigt der Bundespräsident ungewollt den Eindruck, der durch die Angstreaktionen der anderen Parteien in den letzten Jahren entstanden ist. Dass jene, die ans Regieren gewöhnt sind, auf die Eindringlinge von rechts keine andere Antwort haben als Kleinmut, Rechthaberei und steriles Moralisieren. Statt der Herausforderung durch die AfD inhaltlich zu begegnen, arbeiten die Volks- und Traditionsparteien langfristig an ihrer eigenen Auszehrung. Soweit die Frankfurter Allgemeine. Überall nur gebogene Linien. Die Neue Zürcher Zeitung. Visionär ohne Kanten. Die Taz. Der Designer Luigi Colani ist mit 91 Jahren gestorben. Stromlinienformen, organische Konturen und dynamische Kurven waren sein Markenzeichen, heißt es in der Neuen Zürcher Zeitung. In Colanis Bio-Design wurden die Kurven zum Selbstzweck. Vom Brillengestell über den Computer bis zur Cappuccino-Tasse wurde jede Ecke abrasiert, bis die Luft auch an diesen Gebrauchsgegenständen widerstandslos vorbeigleiten könnte. Die abgelutschten Formen allerdings gingen oft nicht in Serie, waren zunehmend wider den Zeitgeist und der Meister selbst zankte sich gern mit seiner Umwelt und fühlte sich verkannt. Das betont die Taz. Ziemlich viel stromlinienförmige Political Correctness vermeldet der Tagesspiegel. Das Historische Museum von Amsterdam will künftig den etablierten Begriff des goldenen Zeitalters für die Niederlande des 17. Jahrhunderts nicht mehr verwenden. Der Ausdruck ignoriert die vielen negativen Seiten wie Armut, Krieg, Zwangsarbeit und Menschenhandel, heißt es. Das stimmt, zweifellos. Aber das Reichsmuseum mit seiner weltberühmten Bildersammlung, mit all den Rembrandts und Vermeers, meldet schon mal Protest an und will weiter vom goldenen Zeitalter reden. Und auch Ministerpräsident Rütte, selbst Historiker, spricht offen von Unsinn und meint, man solle die negativen Seiten offen benennen, aber nicht einfach nur das Etikett entfernen. Gucken wir mal, ob nun alle Untertitel und Broschüren tatsächlich brav umbenannt werden.
Gabi Wood gewünscht, eine gute Nacht.